SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Theresa Hübner, herzlich willkommen. Keiner spricht drüber und die wenigsten haben genug. So könnte man ein Thema der heutigen Sendung umreißen. Es geht ums Geld. Was verdienen Autorinnen und Autoren eigentlich mit ihren Büchern? Können sie vom Schreiben leben? Und wir blicken in die Türkei, wo dem bekannten türkisch-kurdischen Autoren Yavuz Ekinci eine Haftstrafe droht. Grund, er hat einen Roman geschrieben. Buchtipps für den beginnenden Leseherbst gibt es natürlich auch. Zum Beispiel ein spannendes Debüt aus Italien. Das ist ja Buchmessen-Gastland in diesem Jahr. Und die Musik kommt von MJ Lenderman. Sein Album Manning Fireworks ist leicht trauriger amerikanischer Rock mit Country-Anleihen. Ich habe eine Kritik gelesen, da hieß es: Musik für Menschen, die gern müde sind, aber auf die gute Art.
We'll be right back.
Am kommenden Mittwoch steht in Istanbul der türkisch-kurdische Autor Yavuz Ekinci vor Gericht. Wieder, muss man sagen, ist nicht das erste Mal. Schon einmal wurde er auf Bewährung verurteilt für Twitter-Tweets, in denen er sich solidarisch mit Kurden gezeigt hatte. Und nun ein neuer Prozess. Am Mittwoch beginnt er in Istanbul. Diesmal drohen ihm gleich 7 Jahre Haft für einen Roman. Aber nicht nur Autorinnen und Autoren leben gefährlich in der Türkei, sagt Yavuz Ekinci selbst.
Es ist sehr schwierig, in der Türkei zu leben, nicht nur als Schriftsteller, sondern auch als Mensch. Das Leben an einem Ort, wo es kein Recht und kein Gesetz gibt, wo das Gesetz außer Kraft gesetzt ist, ist sehr schwierig für einen Schriftsteller, für einen Studenten, für einen normalen Bürger. Für alle ist es sehr schwierig.
In Istanbul ist Sandra Hetzel vom Autorenverein PEN Berlin. Sie wird auch bei der Verhandlung gegen Yavuz Ekinci dabei sein, kennt ihn persönlich gut. Ich habe sie am Telefon zunächst gefragt, was Yavuz Ekinci eigentlich genau vorgeworfen wird.
Ihm wird vorgeworfen, mit seinem Roman Traumsplitter Terrorpropaganda zu machen. Der Roman wurde bereits voriges Jahr verboten und er wurde auch konfisziert. Was alles sehr absurd ist, weil der Roman ist bereits 2014 erschienen und wurde im selben Jahr ja auch auf der Frankfurter Buchmesse noch am Stand des türkischen Kulturministeriums präsentiert.
Warum jetzt also dieser ja fast schon Sinneswandel? Warum scheint dieser Roman auf einmal so gefährlich?
Ich denke, das ist auf die kurdische Identität des Autoren zurückzuführen.
Vielleicht umreißen Sie bitte noch mal kurz, worum geht es in dem Roman Traumsplitter eigentlich?
Ja, in Traumsplitter gibt es einen Protagonisten, der ein türkischer Kurde ist, der aus politischen Gründen nach Deutschland geflohen ist und sich dort mühsam und mehr schlecht als recht ein neues Leben aufbaut, als er dann plötzlich die Nachricht erhält, dass sein Vater schwer krank ist. Also muss er zurück in die Osttürkei reisen. Und dann beginnt eine sehr lange Reise, wo er sich auch auf die Suche nach seinem verschollenen Bruder macht, der sich einer bewaffneten Gruppe in den Bergen angeschlossen hat. Einer bewaffneten kurdischen Gruppe. Das Buch endet allerdings, wenn überhaupt, mit einem Appell zu Frieden und Einigkeit.
Aber thematisiert eben den kurdischen Unabhängigkeitskampf.
Auf jeden Fall. Es gab ja einmal diese Verurteilung wegen der Tweets im Jahr 2022. Von denen übrigens keiner zu Gewalt aufgerufen hat. Es ging da nur um das kurdische Neujahrsfest. Es waren so Neujahrsglückwünsche und um die Lage im syrischen Kobani. Und diese ganzen Schikanen gegen Ekinci, die haben sogar noch davor begonnen, vor 6 Jahren, mit der Veröffentlichung seines Romans Die Tränen des Propheten. Den kann man auch auf Deutsch finden. Damals hatte die islamistische Tageszeitung Yeni Akit erst einen empörten Hetzartikel über das Buch geschrieben und es als blasphemisch dargestellt und dann in einem weiteren Artikel Ekincis kurdische Identität aufgegriffen und eben auch angegriffen. Und so sind die Behörden auf ihn aufmerksam geworden und kramten dann diese jahrealten Tweets hervor. Und was die Taktiken der Regierung, des Regimes anbelangt, wird eben sehr oft das türkische Antiterrorgesetz benutzt, um Leute zum Schweigen zu bringen oder von der Bühne zu schaffen. Und ganz oft, wie auch im Fall Ekinci, gibt es dann eben ein Zusammenspiel zwischen regierungsnahen Medien und den Behörden, die dann die Sache so hochkochen lassen.
Ist das denn, was würden Sie sagen, eine neue Entwicklung, dass da speziell Autoren und Autoren im Fokus stehen?
Also ich meine, es ist ein Präzedenzfall, dass wirklich so Belletristik in der Schusslinie steht. Ich glaube, die Literatur scheint manchmal so gefährlich, weil sie so ein Freiraum ist, in dem man alles Mögliche aushandeln kann, gerade in der Fiktion, und man sie so schwer greifen kann.
Frau Hetzel, vor einem Jahr ist es der Autorenvereinigung PEN Berlin, der Sie auch angehören, zusammen mit dem Literarischen Kolloquium Berlin und der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte gelungen, Yavuz Ekinci bei der Ausreise nach Berlin zu helfen. Wie helfen Sie ihm, wenn er jetzt am Mittwoch wirklich verurteilt wird?
Ja, daran will ich ehrlich gesagt gar nicht denken, aber die Möglichkeit ist leider da. In dem Fall sind unsere Möglichkeiten, je nachdem wie das dann auch verläuft, sehr eingeschränkt. Also im Fall von Leuten, die tatsächlich dann im Gerichtssaal inhaftiert werden. Wir können auf die Fälle aufmerksam machen immer wieder. Wir können über sie sprechen. Wir können auch für die Verbreitung ihrer Texte etwas dazu beitragen und das dokumentieren. Das sind unsere Möglichkeiten, aber das ist natürlich sehr wenig.
Man kann Herrn Ekinci unter anderem auf Instagram folgen. Ich finde, er wirkt da sehr ruhig und teilweise auch sehr kämpferisch. Wie erleben Sie ihn? Sie kennen ihn ja gut, so im Vorfeld des Prozesses. Die Haftstrafe, die da im Raum steht, schüchtert die ihn nicht doch auch ein?
Ich bin immer wieder fasziniert und ich weiß nicht, wie es in ihm drin aussieht, wie ruhig er dem allen gegenüber steht. Er sagt auch, er hat keine Angst, weil er weiß, dass er Recht hat. Aber ich bin sicher, dass er auch besorgt ist. Ich meine, er hat einen Sohn und er hat ein Leben und es steht viel auf dem Spiel. Aber ich glaube, er versucht sich, das geht ja jetzt schon seit einigen Jahren so, er versucht sich nicht, sein Leben komplett zum Stehen bringen zu lassen durch diese Dinge, sondern plant dann einfach weiter immer nach diesen Prozessen, an denen so viel hängt. Ja.
Sandra Hetzel vom Autorenverein PEN Berlin. Sie begleitet den kurdischen Schriftsteller Yavuz Ekinci, dem in Istanbul 7 Jahre Haft drohen. Frau Hetzel, danke für dieses Gespräch und alles Gute.
Vielen Dank Ihnen, vielen Dank.
Und der Roman, für den Yavuz Ekinci am Mittwoch vor Gericht steht, Traumsplitter, den gibt's noch nicht auf Deutsch, wohl aber Das ferne Dorf meiner Kindheit. Der ist im Verlag Antje Kunstmann erschienen. Das Lesenswert-Magazin ist hier mit Musik von MJ Lenderman. Wristwatch heißt der Titel. Und jetzt geht's um das neue Buch von Ulrike Dresner. In der Verlagsankündigung heißt es, es sei ihr bisher persönlichstes. Das ist ja so ein schnell formuliertes Attribut, aber es trifft auf diesen Roman definitiv zu. Er heißt Zu lieben und genau darum geht es, um die Frage, was es heißt zu lieben. Ulrike Dresner erzählt darin, wie sie und ihr damaliger Mann endlich Eltern wurden, ein Kind aus Sri Lanka adoptierten. Es geht um Mutterschaft und Nähe. Aber auch darum, wie man sich als Paar verlieren kann. Katja Weise stellt das Buch vor.
Leserinnen und Leser von Pippi Langstrumpf wissen, wie klug das stärkste Mädchen der Welt ist. Auch wenn seine Schulbildung zu wünschen übrig lässt. Pippi sagt, wenn das Herz nur warm ist und schlägt, wie es schlagen soll, dann friert man nicht. Dieses Zitat ist eines von dreien, die Ulrike Dresner ihrem Buch voranstellt. Es bleibt im Gedächtnis und begleitet uns beim Lesen dieser ungewöhnlichen Liebesgeschichte. Dresners Tochter Mary ist 3 Jahre alt, als die beiden sich kennenlernen. Bis dahin hat das Mädchen in einem von Schwestern geführten Kinderheim auf Sri Lanka gelebt. Die Autorin und ihr damaliger Mann reisen für die Adoption dorthin. Endlich. Nach Fehlgeburten und einem langen bürokratischen Verfahren.
Sie trug ein hellgelbes, ärmelloses Kleid mit schwachem Blümchenaufdruck. Es war peinlich sauber, wie wir später sahen, wenn auch nicht neu. Und sie drehte sich ein paar Mal zu uns um, als ahnte sie, dass wir ihretwegen gekommen waren.
Wie lernen Eltern und Kind sich kennen und lieben? Was bedeutet es, wenn dieses Kind von einer anderen Frau geboren wurde, dazu in einem anderen Land es zunächst keine gemeinsame Sprache gibt und das alles für Außenstehende ganz offensichtlich ist? Was bedeutet Familie? Ulrike Dresner erzählt eine sehr persönliche Geschichte. Doch weitet sie sie klug und deshalb geht es in Zu lieben immer auch um unser sich wandelndes Familienbild und eine Gesellschaft, die auf Fremderscheinendes oft skeptisch blickt.
Ah, adoptiert, sagt man zu mir. Ein Nur schwingt mit. Das zweite Klassegefühl stellt sich ein. Aus Sri Lanka, sage ich. Mein Gegenüber sagt, ach, deswegen. Ich nehme an, er oder sie meint unser diverses Äußeres. Jetzt ist es erklärt. Nur adoptiert.
Dresner widerlegt dieses Nur auf knapp 350 Seiten. Eindringlich. Es geht um Überwindung von anfänglicher Fremdheit mit Liebe, Mut und Zutrauen. Auch das Kind hat Angst. So duldet Mary lange keine Berührung von der Frau, die ihre Mutter werden will und wird.
Mary ließ sich gern Dinge zeigen. Wir schwitzten und führten vor. Wir waren erschöpft und grinsten. Wir sprangen durch den Sand und die Flöhe bissen uns in Füße und Waden. Wir wurden angelächelt. Sie winkte uns zum Abschied vom Arm einer Helferin.
Auch formal ist dieses Buch von Ulrike Dresner wieder hochspannend. Auf dem Cover steht Roman. Allerdings ist das Wort durchgestrichen, beinhaltet also das Ja und das Nein und tatsächlich ist zu lieben beides. Autobiografische Erzählung und Roman. Im Text finden sich ebenfalls ab und zu durchgestrichene Sätze oder Worte, die von der Suche nach dem passenden Ausdruck zeugen. Sowie am Beginn einzelner Kapitel aus Buchstaben und Worten geformte Vignetten. Zum Beispiel eine Fahne aus den Worten Schwarz, Rot, Gold. Dresner erforscht, was Elternschaft, was Mutterschaft bedeutet. Und während die Liebe zwischen Eltern und Kind wächst, schleicht sich die zwischen den Ehepartnern auf leisen Sohlen davon. Beide, die Ich-Erzählerin und ihr Mann, vereinsamen und können einander in diesem schwierigen Prozess nicht wirklich helfen.
Hunter sagte, ich sollte erwachsen sein, sagte es leise, wie nebenbei, als wäre es nichts. Während er es sagte, verlor ich seine Augen. Ich meine, sie wurden leer. Es war, als spiegelte ich mich nicht mehr in ihnen, als rutschte ich an ihm ab. Ich rutschte aus ihm heraus.
Dieses Buch trifft ins Herz. So dicht, so unmittelbar ist es erzählt. Doch immer wieder wechselt die Autorin den Ton. Analysiert, reflektiert, fragt. In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Mit welchem Familienbild? Das Thema Mutterschaft ist ein großes in den Neuerscheinungen dieses Herbstes. Hier wird es auf noch einmal andere Weise erzählt. Eine ebenso schmerzhafte wie beglückende Lektüre.
Mary ist meine Tochter. Es ist ein sehr genauer Satz. Mein genauester Satz, ever, würde Mary sagen. Dein genauester Satz, Mama, ever. Wir haben ihn uns erlebt. Wir erleben ihn uns jeden Tag.
Coward cutting, just
Und jetzt reden wir über Geld. Bald ist in Frankfurt ja wieder Buchmesse, dann wimmelt die Stadt wieder vor Autorinnen und Autoren. Aber wie kommen die eigentlich in Deutschland finanziell so über die Runden? Dass sie nicht alle reich sind, ist Allgemeinwissen. Ich zumindest habe sofort das Bild vom armen Poeten von Karl Spitzweg im Kopf. Aber ganz genau weiß es Professor Gerhard Lauer. Der ist Buchwissenschaftler an der Gutenberg-Universität in Mainz. Beschäftigt sich da mit allen Facetten des Buches, soziologischen, kulturellen und eben auch ökonomischen Fragen. Ich wollte von ihm wissen, ob man in Deutschland vom Romaneschreiben, Sachbücher nehmen wir mal aus, ob man davon leben kann.
Ja, man kann davon leben, aber in der Regel nicht mit großen Reichtümern. Also für die Villa wird es nicht reichen.
Was heißt das genau? Haben Sie Zahlen für mich?
Also wenn Sie sich die Zahlen der VG Wort, also derjenigen Organisation, die versucht, die Tantiemen an die Autoren auszugeben und von der Künstlersozialversicherungskasse sich anguckt, dann kommen die meisten Schriftstellerinnen und Schriftsteller auf ein Jahreseinkommen von 10.000 bis 15.000. Das heißt, diejenigen, die sich bei der Künstlersozialkasse melden, haben ungefähr dieses Einkommen. Davon in der Stadt zu existieren, ist wirklich sehr schwierig. Das heißt, viele haben ein zweites Standbein, was immer das dann bedeutet, ob Taxi oder eben tatsächlich ein anderer Job.
Also so ein gebundenes Buch, ein Roman kostet so um die 24 Euro. Wer bekommt davon was? Und wie viel bekommen Autorinnen und Autoren?
Die Autoren bekommen so zwischen 8 bis 10%, sehr viel mehr nicht. Der Rest geht vor allem an den Buchhandel, Verlag, Vertrieb und so weiter.
Das sind ein bisschen über 2 Euro, ne?
Ja, genau. Mhm. Das ist letztendlich nicht sehr viel mehr. Das heißt, sie brauchen hohe Auflagen, um überhaupt davon leben zu können. Oder sie bekommen ein Voraushonorar. Das heißt, sie haben vorab ausgemacht, dass sie eben zu diesen Bedingungen dieses Buch schreiben. Also Reichtümer sind es nicht, aber man kann davon leben. Die eigentliche Einnahmequelle sind dann Lesungen und andere Events, von denen sie tatsächlich als Autorin und Autor abhängig sind.
Wie wichtig sind diese Veranstaltungen, die Sie gerade erwähnt haben, genau?
Also Deutschland hat ein sehr gut ausgebildetes System. Das fängt an bei Buchhandlungen, Bibliotheken und anderen, die Autorenlesungen sehr regelmäßig vorsehen. Und das ist eine ganz, ganz große Möglichkeit, regelmäßiges Einkommen zu generieren. Keine ganz großen Summen natürlich, das sind alles überschaubare Honorare. Aber sie bringen halt in der Fläche, in der Ebene sozusagen, tatsächlich das Geld im Monat wieder rein. Weil nur von den Honoraren für die Bücher zu leben, ist wirklich sehr schwierig.
Und um so Lesungen zum Beispiel zu machen oder vielleicht auch irgendwo mal eine Rede zu halten oder so, muss man natürlich schon einen gewissen Namen haben.
Ja, also es gibt halt verschiedene Wege, wie man überhaupt reinkommt. Einer der Wege ist über die Agentur. Denn die Verlage haben in der Regel überhaupt gar keine Zeit, die Manuskripte zu lesen, gerade Romanmanuskripte. Davon werden die auch vielfach überschwemmt und über Erwartungen der jungen Autorinnen und Autoren. Wenn sie von einer Agentin aufgenommen worden sind, dann kümmert die sich auch darum, dass sie vermittelt werden, nicht nur an die Verlage selbst, sondern mit dem Verlag dann auch eine Strategie gemacht wird, wo sie auftreten, wie sie vermarktet werden. Und auf dem Weg entsteht dann am Ende tatsächlich auch genügend Geld, um davon leben zu können.
Da muss ich jetzt noch mal ganz kurz nachfragen, wenn Sie von Agenturen sprechen. Mein Bild der schreibenden Zunft ist so ein bisschen das, da werkelt man vielleicht sogar über Jahre, schreibt man, feilt man an einem tollen Text und der wird immer besser und dann irgendwann ist es soweit und man schickt das an die Verlage und dann liest ein Lektor oder eine Lektorin und denkt so, boah, das ist es. Und dann geht's los, dann ist man drin. Aber welche Rolle spielen denn da jetzt die Agenturen, die Sie angesprochen haben?
Die sind eigentlich wesentlich. Das ist für junge Schriftstellerinnen und Schriftsteller fast unmöglich, ohne eine Agentur in den Markt reinzukommen. Es gibt auch umgekehrt den Weg, dass Verlage Plattformen, gerade digitale Publikationsplattformen, absuchen. Zum Beispiel Wattpad ist die größte weltweit mit ungefähr 100 Millionen Mitgliedern. Auf der Plattform erscheinen jeden Tag so 100 bis 150.000 neue Geschichten, alles Mögliche von Fanfiction bis zum Alpenkrimi. Und jetzt brauchen sie KI, also technische Unterstützung, um dort zu gucken, welcher Titel erzeugt gerade Aufmerksamkeit. Und das können sie ja sehr gut sehen, weil die Leute die Neuerscheinung ständig kommentieren. Also wo gibt es Peaks, große Ausschläge, dass viele über dieses neue Kapitel aus dem neuen Serie sowieso drüber sprechen. Und dann gehen die Verlage her und sagen, oh, da gibt es jemand, die heißt zum Beispiel Anna Todd. Ah, oh, diese After-Serie, die scheint irgendwie interessant zu sein. Ganz viele auf diesen Plattformen finden das ganz, ganz toll. Und da meinen wir eben, Hunderttausende finden das toll. Die können wir versuchen, als Autorin zu gewinnen. Und das ist genau das, was auch gemacht wird. Also systematisch, maschinengestützt auf den digitalen Plattformen versuchen, junge Talente zu finden.
Wie unromantisch.
Ja, es ist das Business. It's economy. Stupid, hat jemand mal gesagt.
Gerhard Lauer von der Gutenberg-Universität in Mainz hat Antworten auf alle Fragen rund ums Finanzielle und macht nebenbei auch noch unser romantisches Bild von der Schriftstellerkarriere kaputt. Vielen Dank, Herr Lauer.
Vielen Dank, Frau Hübner.
Ja, und gleich vertiefen wir das Thema noch mit dem Autoren Clemens Setz. Aber vorher geht's nach Indien. Sind Reisen durch die Zeit möglich? Über diese Frage zerbrechen sich die Menschen seit Jahrtausenden den Kopf. Aber eins ist klar, in der Literatur, da geht's. Die Autorin Mitu Sanyal macht es in ihrem neuesten Roman vor. Antichristi heißt er, ist nominiert für den Deutschen Buchpreis 2024 und hat in sich, wie schon der Vorgänger, Identity. Also eine literarische Zeitreise, es geht nach Indien. Peter Helling weiß es ganz genau, er stellt Antichristi vor.
Was sagt Ihnen Vinayak Savarkar? Was Madan Lal Dhingra? Mohandas Gandhi? Moment, das war doch der mit dem gewaltfreien Widerstand. Schon richtig. Aber was diese drei verbindet ist, sie haben um das Jahr 1906 im Londoner India House, einem Studierendenwohnheim, gelebt oder sich dort getroffen, haben konspiriert oder sogar Bomben gebaut. Mitten in Highgate, im Herzen des britischen Empires, wurde die Unabhängigkeit Indiens von genau diesem Empire geplant. Der Roman reist buchstäblich in die Zeit zurück, ins Jahr 1906. Er ist sinnlich und fantastisch, voller Bezüge und Verweise. Wie kommt etwa Sherlock Holmes ins Spiel? Und was hat das Ganze mit der Kultserie Doctor Who oder dem Tod der Queen im September 2022 zu tun? Mitu Sanyal baut einen Roman wie das Gewirr von Mikado-Stäbchen, das eine innere Logik zusammenhält. Ein Ziehen bringt alles in Bewegung.
Wenn Zeitreisen möglich sind, wird es sie geben. Wenn es sie geben wird, gibt es sie bereits. Aber glaubt ihr im Ernst, dass die Menschen, die Macht haben, durch die Zeit zu reisen, das verraten würden? Natürlich nicht.
Es beginnt mit einer Panne, die etwas Tragikomisches hat. Die 50-jährige Durga will die Asche ihrer Mutter verstreuen, aber ein Windstoß weht sie ihr und den Trauergästen ins Gesicht, zwischen die Zähne. Durga aus Köln ist Drehbuchautorin. Das Verhältnis zu ihrer deutschen Mutter war schwierig. Ihr Vater ist aus Indien und die Mutter lässt sie nicht los. Die lineare Zeit wird löchrig. Durga reist kurz danach nach London. Mit anderen Autorinnen und Autoren soll sie den Plot für einen neuen Film nach einem Roman von Agatha Christie entwickeln, allerdings antirassistisch, feministisch. Detektiv Hercule Poirot, ein Schwarzer? Dagegen regt sich Widerstand. Vor dem Gebäude der Filmfirma wird gegen das vermeintliche Auslöschen der britischen Kultur demonstriert. Doch dann stirbt die Queen. Aus dem Jenseits erreicht Durga eine Nachricht ihrer Mutter. Und völlig unerwartet rutscht sie durch die Zeit, findet sich im Jahr 1906 wieder. Und nicht als Frau, sondern als junger indischer Mann. Ein ekstatischer Moment.
Mein Bauch war nicht nur so flach wie seit Jahren nicht mehr. Er kurfte auch nach innen, zu seidigen Schamhaaren. Und darunter schaute ein Penis hervor. Gebannt streckte ich meine Hand aus und tippte vorsichtig mit dem Mittelfinger dagegen.
Der Titel Antichristi bezieht sich auf das Umschreiben von Agatha Christies weißen Figuren, aber auch auf den Antichrist. Gemeint ist hier der fast dämonische Freiheitskämpfer Savarkar. Ausgerechnet in ihn verliebt sich Sanjeev, so heißt Durga in ihrem neuen Ich. Savarkar, der Jahre später zum Vordenker des radikalen Hindu-Nationalismus wird. Der Roman flimmert vor historischen Bezügen, vor Pop-Zitaten und postkolonialer Debatte. Das macht das Lesen nicht zum Spaziergang. Mitu Sanyal legt den Finger in die Wunde der kollektiven Ignoranz des Westens, macht es aber mit Humor. Zusammen mit Sherlock Holmes will Sanjeev ein Attentat im India-Haus aufklären und immer wieder bricht die Gegenwart in die Vergangenheit. Es wird klar, dass Antichristi selbst ein Kriminalroman à la Agatha Christie ist.
Literatur ist ein wildes, neugieriges Gespräch über die Generationen hinweg. Und die Funktion von Krimis ist dabei, Verborgenes sichtbar zu machen. In unserem Fall die unsichtbare Kolonialgeschichte in der Popkultur. Durga war von sich selbst beeindruckt.
Wie Mitu Sanyal Gandhi hier als gar nicht so sympathische Figur zeichnet, wie sie an die Wurzel von Freiheitskampf und Terrorismus geht, ist elektrisierend. Durgas Zeitreise im Körper eines Mannes ist erotisch, witzig und gleichzeitig von Trauer durchsetzt. Die Asche fliegt uns als Lesenden zurück in den Mund, als die Geschichte, die wir ignorieren, unterdrücken, nicht sehen wollen. Brillant.
Mitu Sanyals neuer Roman Antichristi, der ist bei Hansa erschienen, hat die Chance, den Deutschen Buchpreis zu gewinnen. Am Dienstag wird die Shortlist bekannt gegeben. Ob der Roman dabei ist, erfahren Sie natürlich hier bei SWR Kultur. Ja, und eben haben wir den Mainzer Buchwissenschaftler Gerhard Lauer gehört, der mal aufgedröselt hat, wie gut oder schlecht Schriftstellerinnen in Deutschland mit dem Bücherschreiben so leben im Schnitt. Vertiefen wir das Thema doch mit einem, der mittendrin steckt im Literaturbusiness und von dem man von außen vielleicht denkt, ja, der hat ausgesorgt, der hat viele Preise gewonnen, unter anderem den Büchnerpreis, der österreichische Schriftsteller Clemens Setz. Hallo.
Hallo.
Herr Setz, Sie haben vor kurzem erst wieder ein Buch veröffentlicht, Das All im eigenen Fell. Daran haben Sie Twitter-Lyrik, Gedichte, vor allem auf Twitter, die da gepostet wurden, gesammelt. Wie reich sind Sie mit diesem Buch bisher schon geworden?
Na, mit diesem Buch bin ich gar nicht reich geworden noch und damit da ist auch nicht viel zu erwarten und ich habe das auch nicht erwartet. Das ist ein kleines Nischenthema, Nebenthema, Gedichte und so eine Literaturgeschichte von Twitter. Da wird man nicht reich. Ne?
Also ganz klar, die Buchverkäufe, die rein, das ist nicht Ihre wichtigste Einnahmequelle. Aber was sind denn so Ihre Standbeine? Wie kommen Sie über die Runden?
Also hauptsächlich im Augenblick, jetzt gerade, würde ich sagen, durch viele Arbeiten, die im Literaturbetrieb stattfinden, aber nichts zu tun haben direkt mit dem so Erträumen, Schreiben und dann über Buchhandlungen verkaufen von Romanen oder von Erzählungen. Von dem kann ich gar nicht leben.
Sondern? Was heißt das denn?
Übersetzungen, viele Artikel, wirklich sehr viele so kleine Auftragswerke. Vor kurzem habe ich jetzt zum Beispiel die Einladung vom Reklam Verlag bekommen, so eine kleine Monographie, dieses 100 Seiten Reklam, so ein Bändchen zu machen. Lauter so kleine Sachen und ich bin immer sehr laut und sage immer überall, dass ich gern mich freue über Möglichkeiten dieser Art.
Jetzt ist bei Ihnen aber, glaube ich, der Sonderfall, dass Ihr Name oft, also Sie haben etwas andere Einnahmequellen noch, die aber auch ein bisschen Glückssache ja ist, nämlich Preise, richtig?
Genau, also vor allem bis zum Jahr 2021 hatte ich wirklich so eine märchenhaft mehrere Jahre, wo ich viele Preise bekommen habe. Und die haben mir schon die Illusion verschafft, so wow, ich kann jetzt einfach entspannt vom Schreiben meiner Romane leben. Das ist nicht der Fall natürlich. Ne? Der Büchnerpreis ist also 50.000 Euro, das ist riesig viel. Da kommt man sich sehr reich vor dann. Aber wenn man jetzt in 5 Jahre vergehen, ist es halt auch nicht, man kann Jahr für Jahr von 50.000 leben. Aber natürlich für 2, 3 Jahre ist das wunderbar dann. Ja.
Wie ist das denn in der Autorenszene? Wie sehr tauscht man sich denn aus über das Finanzielle? Wissen Sie, was Ihre Kolleginnen und Kollegen so verdienen und wie da die Lage ist?
Nein, und vor allem, wenn man offen darüber redet, wird man auch eher kritisiert dafür. Also das ist ein bisschen blöd, finde ich. Also das, ich glaube, es hat damit zu tun, dass Leute glauben, wenn sie denn das Image haben, sie verkaufen sehr viele Bücher, dass sie dann viele Bücher verkaufen. Das war einst so, so eine Art self-fulfilling Bestseller. Das gab's schon, das ist aber lang nicht mehr so. Ich habe vor kurzem mal da wurden also die Partnerinnen oder die Partner und Partnerinnen von angeblich sehr erfolgreichen Schreibenden interviewt von der Zeit. Und meine Frau ist da nach Berlin gefahren und wurde da interviewt dann. Und die haben dann geschrieben, ihre Partner sind Bestseller-Autoren oder Autorinnen wie Julie C., da war auch der Mann von Julie C. dann. Und wie ist denn so das Leben mit denen? Und ich muss sagen, ich war da schon ein bisschen so, es war Hochstapelei in meinem Fall. Ich habe einfach sie hat dazu gesagt, aber es passte nicht in dem Fall auf mich. Ne? Jemand, der nur, weiß nicht, 10.000 Stück maximal jemals verkauft hat von irgendwas, ist cool, aber ist nicht Bestseller. Ich habe aber gedacht, wird das irgendeine Auswirkung haben? Ne? Also wenn man so das Image hat, so das sind Erfolge, überhaupt null, gar nicht, es ist egal. Es hat keine Auswirkung. Auswirkung hat allein eine bestimmte Buchkultur heute, die vielleicht so auf TikTok, Instagram oder so sich so gegenseitig viral ansteckt oder so. Das macht das. Und Skandale und sonst gar nichts.
Dass die finanziellen Bedingungen für Schreibende, für viele Schreibende ja doch eher prekär sind, glauben Sie, dass dahinter eigentlich ein strukturelles Problem steckt?
Ich sehe eigentlich gar kein strukturelles Problem da. Das ist wirklich, glaube ich, also man kann naiv in die Sache reingehen, weil nicht offen darüber gesprochen wird. Aber wenn das nicht so wäre, dass man einfach sagen kann, so und so viel verdiene ich, so viel verdienst du. Und wenn das ganz normal wäre, würde das, glaube ich, würden diese Effekte nicht entstehen, dass man dann plötzlich irgendwie verwirrt dasteht.
Wie war das denn bei Ihnen? Sind Sie gestartet und haben gedacht, wow, jetzt gibt es vielleicht ein paar harte Jahre, aber dann hebe ich richtig ab. Wie war das bei Ihnen?
Ich glaube, ich hatte wohl schon irrationale und unrealistische Fantasien dazu, so wie jeder junge Mensch. Man muss aber seine Jugend für irgendetwas opfern. Also für etwas muss man die Jugend opfern. Es geht nicht ohne das. Ne? Und ich habe meine Chips auf das gelegt. Aber relativ bald habe ich, glaube ich, nicht mehr irgendwie so etwas im Kopf gehabt. Aber habe schon jetzt, eben durch, dass man ein Kind hat zum Beispiel, und ich habe schon den Wunsch, einfach für meine Familie arbeiten zu können. Ganz so eine traditionelle männliche Rolle, vielleicht ist das tief in mir, ich weiß nicht, wie man das nennt. Das verlange ich von mir selber wirklich sehr streng. Und da entsteht jetzt schon Frustration mit meinem vergangenen Ich. Hättest du fertig studiert, hättest du ein zweites Standbein. Das schon, das sage ich meinem vergangenen Ich schon, bin da streng und unglücklich mit mir, aber sehe kein strukturelles Problem. Nein, man hat ja niemand gezwungen, das jetzt so ausschließlich zu machen. Gar nicht. Das ist eigentlich, ja, das war eher Gedankenlosigkeit und eben vielleicht prolongierte Jugend.
Also ein bisschen braucht man auch so ein dickes Fell in dem Bereich, ne?
Habe ich vielleicht, ich weiß es nicht. Mein Nachname heißt Feldhase, auf Kroatisch Setz. Also habe ich vielleicht ein dickes Fell.
Herr Setz, vielen Dank für dieses Gespräch übers Finanzielle.
Dankeschön.
Italien ist in diesem Jahr Gastland der Frankfurter Buchmesse und da gibt's literarisch viel zu entdecken, abseits aller Dolce Vita-Klischees. Zum Beispiel ein Debüt mit dem jedenfalls nicht so kurzen Titel »Als mein Vater in den Straßen von Turin verschwand« von Marta Barone. Es geht darin ins Italien der 70er und 80er Jahre. Dort demonstrierten damals Arbeiter in Turin und die Gewalt eskalierte völlig. Mittendrin Leonardo Barone, der Vater von Marta Barone, Arzt, Mitglied der Kommunistischen Partei und vielleicht auch Helfer der Roten Brigaden, die tödliche Attentate verübt haben. Marta Barone geht nach dem Tod des Vaters auf literarische Spurensuche, erzählt aber nicht nur seine Lebensgeschichte, sondern zeichnet zugleich die gespaltene Gesellschaft im Italien der 70er und 80er Jahre nach. Judith Reinbold jedenfalls ist sehr begeistert und stellt Ihnen das Buch vor.
L'ufficiale uncinato che mi segue da tempo mi indica col dito qualcosa da guardare. Le grandi gelaterie di Lampone che fumano lente.
Wenn er im Auto sang, bewegte er die Arme dazu wie Windmühlenflügel, unterstrich einzelne Verse mit feierlichen Gesten und rief: Verstehst du? Le grandi gelaterie di Lampone che fumano lente. Die großen qualmenden Himbeereisfabriken. Was für Poesie! Lass die Hände am Steuer, wenn wir draufgehen, ist Schluss mit Poesie, erwiderte ich trocken. Aber meistens sang ich mit, genauso falsch und mit beinahe genauso wilden Gesten.
Es ist einer der wenigen unbeschwerten Momente, an die sich Martha Barone in »Als mein Vater in den Straßen von Turin verschwand« erinnert. Die beiden teilen die Leidenschaft für die Literatur, die Poesie und das Meer. Und doch erlebte die Autorin ihren 1945 geborenen Vater Leonardo meist als distanzierten, oft rätselhaften Mann. Nach seinem Tod begibt sich die junge italienische Schriftstellerin deshalb auf Spurensuche. Sie trifft ehemalige Bekannte des Vaters, liest seine Briefe, Presseberichte und sammelt Fotos. Schließlich erfährt sie von Leonardos Mitgliedschaft in der kommunistischen Partei PCIML und von schwerwiegenden Anschuldigungen gegen ihn.
Rasch blätterte ich die Verteidigungsschrift durch. 16 Seiten, Fotokopien des maschinengeschriebenen, paginierten Originals. In erster Instanz wurde der Berufskläger der Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung Prima Linea für schuldig befunden.
Jedes Gespräch und jedes Dokument fördern neue Erkenntnisse zutage und werfen zugleich neue Fragen auf, die Archivfotos und Akten nicht beantworten können. Warum kehrt der reflektierte junge Mann dem akademischen Leben den Rücken? Was führt dazu, dass der examinierte Arzt einer Parteiideologie folgend als Straßenbahnputzer arbeitet? Martha Barone weiß, dass diese Fragen nach dem Tod Leonardos für immer unbeantwortet bleiben. Und doch versucht sie, sich dem Unbekannten vorsichtig anzunähern. Ihre Gedankenspiele ermutigen auch Leserinnen und Leser dazu, Situationen wie etwa Leonardos Ausharren in der Untersuchungshaft nachzuempfinden.
Was mag er da drin wohl empfunden haben? Abends, wenn es nichts zu tun gab. Während er in der stickigen Zelle saß und das Tageslicht schräg durch das kleine Fenster fiel.
Nach und nach löst sich die Erzählung von der Familienbiografie und widmet sich den gesellschaftlichen Entwicklungen im Italien der 70er und 80er Jahre. Die Autorin erzählt von den prekären Lebensumständen der Arbeiter, von den Sorgen und Nöten der Bevölkerung und der schleichenden Radikalisierung einer Protestbewegung, die am Ende ein ganzes Land in Angst versetzt. Im sogenannten heißen Herbst 1969 demonstrieren die Fabrikarbeiter des Automobilherstellers Fiat in Turin gegen den übermächtigen Konzern. Sie lösen eine Protestwelle aus, die sich bald über ganz Italien erstreckt. Die Stimmung heizt sich immer mehr auf und bald stehen Messerstechereien und Straßenkämpfe in fast allen Großstädten auf der Tagesordnung. Mit Sorge erkennt man beim Lesen die Parallelen zur heutigen Gesellschaft. Wohnungsnot, finanzielle Sorgen und das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, befeuerten die populistischen Kräfte schon damals. Das macht den Roman hochaktuell. Und die Szenen, in denen sich zeigt, wie plötzlich Frust und Wut in Gewalt umschlagen können, umso beklemmender.
Tonino Michiche, ein 25-jähriger Sizilianer, war ein geschickter Organisator und hatte alles so hervorragend geregelt, dass man ihn scherzhaft den Bürgermeister von Falchera nannte. Dort, in Falchera, war einem der offiziellen Wachmänner versehentlich eine zweite Garage zugeteilt worden. Und die Besetzer hatten ihn mehrfach gebeten, sie ihnen für ihre Treffen zu überlassen, damit sie abends nicht immer so viel Lärm auf der Straße veranstalten mussten. Doch der Wachmann blieb eisern. Eines Abends brachen sie deshalb kurzerhand die Garagentür auf und schoben das Auto davor. Ein paar Minuten später schnappte der Wachmann sich seine Pistole und kam herunter. Michiche trat versöhnlich lächelnd auf ihn zu. Der Wachmann schoss ihm genau zwischen die Augen.
Martha Barone deckt die dunklen Ecken der jüngeren italienischen Geschichte auf und orientiert sich dabei eng an den Fakten. Sie verzichtet auf aufbauschende, dramatisierende Formulierungen und vermeidet Spekulationen über die persönlichen Motive und Gefühle der Menschen. Trotz der sachlichen Beschreibungen weckt die Erzählung auch Emotionen. Fesselnd und in wunderbaren Sprachbildern erzählt Martha Barone von dem, was sie selbst wahrnimmt und mit Sicherheit sagen kann. Diese detailverliebten, poetischen Skizzen übersetzt Jan Schönherr hervorragend ins Deutsche.
Meine Vergangenheit erschien mir wie ein einziger langer Tag. Vage, aber deutlich wahrnehmbar, empfand ich völlige Kontinuität zwischen meinem Bewusstsein von mir selbst mit 8, 12 oder 20 Jahren und dem von heute. Das meiste, was ich gesehen und erlebt hatte, war mir so präsent wie meine gelbe Obstschale, wie die Grille, die den Sommer überlebt hatte und noch immer einsam vor meinem Fenster zirpte, wie das Glucksen des Neugeborenen von nebenan.
Der autofiktionale Roman ist eine vielschichtige Erzählung, die weit über die Biografie des Vaters hinausgeht. Kunstvoll verwebt Martha Barone die persönliche Geschichte des Vaters mit der Geschichte Italiens und Vergangenes mit Gegenwärtigem. Erstmals wurde ein Roman der erfolgreichen italienischen Schriftstellerin ins Deutsche übersetzt. Als mein Vater in den Straßen von Turin verschwand, zeigt, dass Italien, das diesjährige Gastland der Frankfurter Buchmesse, nicht nur mit politischen Kontroversen auf sich aufmerksam macht, sondern es dort vor allem literarisch noch viel zu entdecken gibt.
Era mattina presto e mi chiamano alla finestra.
Als mein Vater in den Straßen von Turin verschwand, von Martha Barone. Das Buch ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und das war das Lesenswertmagazin an diesem Frühherbstsonntag. Gleich kommen die Nachrichten und dann das Hörspiel Streife. Spielt im Milieu der baden-württembergischen Polizei. Ich bin Theresa Hübner, freue mich, dass Sie dabei waren und wünsche viel Spaß beim Lesen.
You'll kill a man for asking a question you don't understand. Some have passion, some have purpose. You have sneaking backstage to hound the girls in the circus. Open the Bible in a public place. You've opened the Bible to the very first page. And one of these